Ihr Lieben, vor einigen Jahren haben wir als Leitungskreis zwei Gemeinden in Deutschland besucht, weil wir von den Geschwistern dort etwas lernen wollten und weil wir uns inspirieren lassen wollten. Und diese Gemeinden waren, wie kann es anders sein, ganz unterschiedlich. Aber es gab mindestens einen Punkt, in dem waren sie sich recht ähnlich. Sie lebten ein hohes und angenehmes Maß an Wertschätzung füreinander. Es war echt beeindruckend, wie die Leiter uns ihre Mitarbeiter vorgestellt haben oder von Gemeindegliedern geredet haben. Wir haben echt den Eindruck gehabt, wir schauen unmittelbar in so eine Schatzkiste Gottes hinein. Es war total beeindruckend, wie die Mitarbeiter und einfach Gemeindeglieder uns begegnet sind. In welcher Umsichtigkeit und Herzlichkeit, so als hätten wir uns schon jahrelang gekannt. Und das alles war total echt. Es hatte nichts Gekünsteltes, nichts Aufgesetztes, nichts Frömmelndes. Es war echt, es kam aus dem Herzen. Für mich war das so ein Punkt, wo ich merkte, so kann Gemeinde Jesu sein. So leuchtet sie in dieser Welt. Wenn sie so miteinander umgeht, macht sie einen Unterschied in dieser Welt. So leuchtet Jesus durch uns. Und klar, keine Gemeinde ist ein Paradies. Jede Gemeinde, und ich wiederhole nochmal, jede, hat mit Irritation, Enttäuschungen, Reibungsverlusten, Missverständnissen zu kämpfen. Wir sind eben Menschen. Wir sind noch nicht im Reich der Himmel. Wir gehören zwar dahin, aber wir sind immer noch mit beiden Füßen hoffentlich auf dieser Erde. Aber dennoch scheint es möglich zu sein, eine Kultur der Wertschätzung und Ehre in der Gemeinde zu leben. Und diese Kultur ist enorm anziehend. Nicht nur, weil wir alle Bestätigung suchen, nicht nur, weil wir uns nach Wertschätzung ausstrecken wie ein trockener Schwamm, nicht nur, weil wir berührende und bestätigende Erfahrungen brauchen. Solch eine Kultur ist anziehend, weil sie Gottes Wesen widerspiegelt. Vielleicht habt ihr ja schon mal daraufhin das Neue Testament so quer gelesen. Dann ist euch sicherlich aufgefallen, wie Vater, Sohn und Heiliger Geist in Liebe und Wertschätzung einander zugetan sind. Als Jesus getauft wurde, hat der Vater aus dem Himmel herab laut für alle hörbar gesagt, das ist mein geliebter Sohn, ich habe große Freude an ihm. Und das war nicht Autogrammstunde oder Kompliment. Der Vater spricht seinem Sohn hier in diesem Moment die Identität zu. Du bist mein geliebter Sohn. Und das nicht da, wo es keiner merkt, im stillen Kämmerlein, sondern öffentlich am Jordan. Hunderte haben es gehört. Jesus wiederum, wenn wir die Evangelien lesen, fällt es auf, Jesus macht ständig den Vater groß. Er schaut auf zu dem Vater. Er sucht Zeit mit dem Vater. Und wie oft sagt er, ich kann nichts sagen und nichts tun, es sei denn, ich höre es für den Vater reden oder sehe es den Vater tun. Das Leben Jesu spiegelt das wider, dass er eines Tages alles dem Vater zu Füßen legen wird, damit Gott alles in allem sei. Der Sohn ehrt den Vater. Und Jesus ehrt auch den Heiligen Geist. Er sagt an einer Stelle, alle Sünden werden euch vergeben. Da muss man mal innehalten, ne? Alle Sünden werden vergeben. Alle. Wenn ihr mich lästert, sagt Jesus, der König, der Herr, wird es euch vergeben. Aber wer den Heiligen Geist lästert, dem wird es nicht vergeben. Und hört diesen Satz einmal bitte zuerst als eine Wertschätzung Jesu für den Geist. Dass Jesus sagt, ich achte den Geist höher als mich. Nicht so sehr als eine Lehre über eine Sünde, die nicht vergeben werden kann. Wertschätzung für den Geist. Und weiter. Diesen Geist sendet der Vater als Band der Liebe. Der Vater sendet den Geist, damit der Geist vollendet, was der Vater begonnen hat und der Sohn erlöst hat. Gott ist nicht so, dass er sagt, ich muss alles selber machen. Nein, mein Geist, der wird vollenden, was ich begonnen habe. Und dieser Heilige Geist ist so voller Demut, ihr Lieben. Es ist unglaublich, was für eine Geduld und Demut er hat. Schau in dein Leben, dann wirst du merken, wie demütig und geduldig der Geist Gottes ist. Dieser Geist stellt sich an keiner Stelle selbst ins Zentrum. Er redet dauernd von einem, von Jesus. Ich hoffe, ihr merkt, wie sehr Vater, Sohn und Heiliger Geist einander in Liebe und Wertschätzung zugeneigt sind. Das ist ihr Wesen. So ist Gott. Das ist total echt. Das ist das Leben. Meinen Platz zu finden, in dem ich anderen Liebe und Wertschätzung gebe. Wertschätzung verleiht Flügel. Das soll uns im Rahmen unserer Predigtreihe heute beschäftigen. Und ihr habt es schon gemerkt, es geht nicht zuerst darum, dass wir uns anstrengen, noch ein bisschen freundlicher, liebevoller und zugewandter miteinander zu reden. Das ist gewiss gut und hier und da auch bitter nötig. Aber es geht um mehr. Es geht um diese Kultur, die Gottes Wesen sichtbar macht. Und eine Kultur ist nicht nur etwas, was ich in meinem Kämmerlein für mich alleine lebe, wo ich sage, ach, da fühle ich mich wohl. Eine Kultur beginnt bei mir und beginnt bei Einzelnen, bei dir und bei dir und bei dir. Aber sie wird von einer Gemeinschaft übernommen. Sie wird mit Leben gefüllt von einer Gemeinschaft. Bis sie Denken und Handeln prägt. Oder wie wir sagen, in Fleisch und Blut übergeht. Oder im besten Sinne des Wortes selbstverständlich wird. In Familien oder Familiensystemen kann man das ganz gut beobachten. Irgendwann übernehmen die Kinder, was die Eltern ihnen wieder und wieder vorleben. Und an den Kindern kannst du erkennen, was die Kultur einer Familie ist. Ich selbst gehöre zu einer Generation, die oft genug als Entschuldigung solche Sätze wie den folgenden gehört hat. Vater oder Mutter haben dich wirklich lieb. Er oder sie kann es nur nicht ausdrücken. Kennt das jemand zufällig? Genau. Und als Birgit und ich unsere Kinder bekamen, haben wir uns deshalb entschlossen. Wir haben gesagt, wir werden es unseren Töchtern sagen und sagen und sagen und wieder sagen, dass wir sie lieben. Und wir haben das getan. Wir haben es getan, als sie früh in die Schule oder in den Kindergarten vorher gegangen sind. Wir haben es getan, als wir sie ins Bett gebracht haben. Wir haben es getan, als wir uns gefreut haben an ihn. Und wir haben es getan, als wir richtig genervt waren. Komm, wir nehmen dich in den Arm. Zunächst einmal, wir haben dich lieb, ich hab dich lieb. Und sie haben es auch gesagt, ganz schnell. Mama, Papa, ich hab dich lieb. Jetzt sind sie aus dem Haus. Und jedes Mal, wenn wir uns sehen, nehmen wir uns in den Arm und sagen uns das. Ihr Lieben, wir haben in den letzten Wochen darüber nachgedacht, dass Worte etwas auslösen. Man kann sagen, boah, das ist ja eine besondere Familientradition, ist ja nur Form. Nein, es ist nicht nur Form. Es hat uns miteinander verbunden. Es hat uns vergewissert, dass wir zueinander stehen. Und das braucht man besonders in den Zeiten, wenn es nicht kräftig im Gebälk knirscht. Und das erleben wir natürlich auch zur Genüge. Das Aussprechen, ich hab dich lieb. Das ist Teil unserer eigenen Familienkultur mit wahrscheinlich vielen anderen Dingen. Ich nehme nur das. Birgit und mir war es wichtig. Unsere Töchter haben es übernommen. Und vielleicht geben sie es auch weiter. Eine Kultur muss etabliert werden. Es muss einen Anfang geben. Und sie muss gepflegt werden, weil sie bejaht wird, weil sie übernommen wird. Weil man sagt, wir wollen miteinander so und nicht anders leben. Ihr Lieben, an dieser Stelle möchte ich euch einen einzigen Vers vorlesen. Heute mal sehr minimalistisch, der Predigttext. 1. Petrus 2, Vers 17. Da heißt es, ehrt alle Menschen, liebt eure Geschwister im Glauben, fürchtet Gott, ehrt den König. Ich mache es noch minimalistischer. Wir bleiben bei den ersten drei Worten dieses Verses. Ehrt alle Menschen. Darf ich dich fragen, wenn du das hörst, was dir da durch den Kopf geht? Kurz mal einen Augenblick zum Durchdenken. Ehrt alle Menschen. An welche Menschen denkst du jetzt? Ich stelle mal eine Hypothese auf. Vermutlich denkst du an diejenigen, die so schwer auf dem Magen liegen. Sie sind so anders als ich. Ich komme da nicht mit. Ich weiß nicht, warum die so denken können. Und erst recht nicht, warum die das immer so machen, wie sie es machen. Du denkst vielleicht an die Menschen, deren Art dich schon mal auf die Palme bringen könnte. Du sagst, oh, wenn ich den sehe, dann bin ich schon auf 180. Ehrt alle Menschen? Meinetwegen alle anderen, aber nicht diese. Denn natürlich liegt es uns näher, diejenigen zu ehren, die uns nahestehen. Die so ticken wie wir. Die so unterwegs sind wie wir. Oder auch diejenigen, von denen wir uns etwas erhoffen. Anerkennung, Bestätigung, vielleicht den einen oder anderen Vorteil. Oder auch diejenigen, in denen wir uns selber sehen oder vielmehr unsere Sehnsüchte sehen. Die Menschen, die so leben, wie wir gerne wären, aber wir schaffen es leider nicht, weil mir sind so viele Grenzen gesetzt. Das ist eine Frau, ein Mann Gottes, so muss es sein. Ganz nebenbei, so entstehen unter christlichen Vorbildern Menschen mit Heldenstatus. Petrus schreibt, ehrt alle Menschen. Das ist ein Stachel. Und vermutlich, als er diese Worte geschrieben hat, vermutlich hat er an eine Erfahrung gedacht, die ihn selbst nachhaltig verändert hat. Wenn ihr nachlesen wollt, Apostelgeschichte 10. Ein römischer Hauptmann, Cornelius mit Namen, hat die Erscheinung eines Engels. Und dieser Engel sagt zu dem Cornelius, lass doch mal bitte den Petrus zu dir holen. Der würde das sagen, was dir jetzt hilft. Der ist übrigens gar nicht weit weg, im Nachbardorf Joppe, da ist er bei einem Simon im Haus. Und Cornelius schickt seine Boten los. Petrus war Tatsache im Haus des Simon und wie er es so machte, ist er aufs Dach gestiegen und hat gebetet und dann wurde es langsam Mittag, die Sonne war oben, er bekam Hunger und er hatte eine Vision. Also in dem Falle war es wirklich Gott, sonst könnte man denken, mittags auf dem Dach in der Hitze mit Hunger. Aber Gott sprach zu ihm und Petrus sah, wie so ein großes Tuch vom Himmel herabgelassen wird. Und in diesem Tuch waren lauter für Juden unreine Tiere drin. Ich kann mir vorstellen, was Petrus empfunden hat. Er ist innerlich Schritte zurückgegangen. Und dann gab es eine Stimme aus dem Himmel, die sprach, Petrus, steh auf, tritt ran, schlachte, iss und lass dir's schmecken. Boah, und alles wehrt sich in Petrus. Nein, niemals. Ich werde nie ein unreines Tier essen. Das habe ich noch nie getan, denn es steht im Gebot, dass ich das nicht tun darf. Und ich werde es auch niemals tun. Niemand wird mich dazu bringen. Selbst Gott, wenn er kommen würde, würde mich nicht dazu bringen. Dreimal geschieht das Ganze so. Und dann spricht diese Stimme, was Gott rein gemacht hat, das nenne du nicht unrein. Und in dem Moment klingelt es unten an der Tür. Da standen die Boten des Cornelius. Petrus überlegte noch kurz, ist das ein Zufall? Nein, das muss wohl der Herr sein. Rannte runter, ging mit denen mit, betrat als Jude das Haus eines Nichtjuden. Schlimmer noch, er aß sogar mit dem Cornelius am Tisch und er predigte ihm Jesus. Und dieser Cornelius und alle, die im Hause waren, nahmen Jesus in ihr Herz auf und sie ließen sich taufen. Was für ein Tag! Ehre alle Menschen, weil ich sie ehre und liebe und meinen Sohn Jesus für sie gegeben habe. Ich habe sie durch Jesus rein gemacht. Gott musste den Petrus aus seiner Enge herausführen. Das ist mal dieses Bild einer Box. Petrus war in einer gut eingerichteten Box. Und eine Wand hieß, mit Nichtjuden habe ich keinen Kontakt. Ich werde mit ihnen nicht essen, ich werde ihr Haus nicht betreten, ich habe keine Gemeinschaft mit ihnen, denn sie gehören nicht zu Gottes Volk. Gott musste Petrus tüchtig an den Händen nehmen und rüppeln und sagen, komm raus, Junge, komm raus, du erlebst das Reich Gottes sonst nicht in seiner Schönheit. Komm raus aus deiner Box, überschreite diese Grenzen, die du dir selbst gesetzt hast, diese Grenzen, die dir sagen, was Gottes Wort bedeutet und was nicht, diese Grenzen, was Gott in deiner Meinung tun könnte und was auch bitteschön nicht. Grenzen, die Petrus veranlasst haben, auf Menschen so zu schauen, wie er es getan hat. Grenzen, theologisch gut begründet, die ihn in praktische Distanz geführt haben. Und Petrus hat auf Nichtjuden herabgeschaut. Komm raus aus deiner Box. Es hat eine Weile gedauert auf dem Dach, bis Petrus das verstanden hat. Und als er aus dieser Box rausgegangen war, hat er Unglaubliches erlebt. Das Haus eines römischen Offiziers, alle, die da waren, haben Jesus kennengelernt. Reich Gottes pur. Und Petrus hat verstanden, wenn ich andere zu Jesus führen möchte, dann muss ich aus meiner Box rauskommen. Darf ich dich an dieser Stelle fragen, wie sieht denn deine Box aus? Die Sicherheit deines Lebens, der Raum, den du gut beschrieben hast, die Meinungen, die andere nicht vertreten dürfen, wenn sie mit dir Gemeinschaft haben sollen. Welche Grenzen hast du dir oder anderen gezogen? Je enger diese Box wird, je klarer du das definierst, umso weniger Platz ist darin. Vielleicht am Ende nur noch für dich selbst. Und die Frage ist, wo ist denn dann Jesus? Jesus ist kein Freund von Boxen. Egal, ob sie klein ist oder ganz groß ist, keine Box kann Jesus fassen. Ehrt alle Menschen. Das bleibt der Stachel. Also auch diejenigen, die so fundamental anders sind als ich. Also auch die, an denen ich mich reibe. Ich sage, oh, ehrt alle Menschen. Frage, wie ist das denn möglich? Was müssen wir denn verstehen? Zwei Dinge dazu. Das erste, ehrt alle Menschen heißt nicht, seid nett zu ihnen, sondern lernt sie so zu sehen, wie Jesus sie sieht. Es geht nicht um Nettigkeit, es geht um einen anderen Blick. Von Jesus können wir das ja lernen, wir lesen das dauernd in seinem Wort. Er schaut so anders auf Menschen. Das Oberflächliche bekommt er mit, das hält ihn aber nicht auf, einen Menschen anzuschauen, hinzusehen. Ich habe euch deshalb diesen Text gelesen aus dem Johannesevangelium, weil das da so schön deutlich wird. Diese erste Begegnung von Petrus und Nathanael mit Jesus. Stellt euch vor, in dieser Geschichte wäre es ein bisschen anders gelaufen. Da wäre dann Petrus, der da Simon mit seinem Namen heißt, wäre Simon zu Jesus gekommen, mitgezerrt von Andreas, vielleicht ein bisschen unleidig, weil ich muss noch heute mal meine Rechnungen machen, sonst läuft die Firma nicht gut. Aber okay, wenn mein Bruder mich drängelt, dann lasse ich mich mitnehmen. Dann steht er vor Jesus und Jesus hätte sagen können, Simon, ich weiß, du bist ein impulsiver Typ. Du neigst ein wenig dazu, dich zu überschätzen. Aber an der Stelle, mach mal langsamer, dann habe ich auch einen guten Job für dich. Oder auch, Simon, du musst noch lernen, dass du nicht der Nabel der Welt bist. Wenn du das bejahst, willkommen in meinem Team. Wir rocken die Welt. Stattdessen sagt Jesus aber was ganz anderes. Simon, du bist Simon, der Sohn des Johannes. Und du sollst Kephas heißen. Petrus, griechisch, Fels auf Deutsch. Du bist der Sohn des Johannes, aber du sollst Fels heißen. Spürt ihr den Unterschied? Es geht nicht um eine Platzanweisung. Jesus sagt auch nicht, ich brauche dich für etwas. Jesus sagt nicht, streng dich erstmal an, dann ist Hoffnung für dich. Jesus schaut ihn an und schaut in dein Herz und sagt, ich sehe etwas in dir. Willkommen, du Fels. Diesen einen Satz, du bist der Sohn des Johannes, er ist so tief, weil Jesus ihm damit sagt, Simon, ich weiß, in welcher Familie du aufgewachsen bist. Und es ist gut, dass du nicht alleine stehst. Wie auch immer das war zu Hause bei deinem Vater, es ist gut, dass du nicht alleine stehst. Und ja, es ist richtig herausfordernd und manchmal ziemlich hart, wenn der eigene Vater auch noch der eigene Chef ist. Und ich weiß, Simon, du bist der Erstgeborene. Du hast immer ein besonderes Pflichtgefühl, weil alle immer dich gefragt haben, weil alle dich verantwortlich gemacht haben. Ich weiß das. Und ich kenne auch die Momente, in denen du daran zerbrochen bist oder am liebsten innerlich auswandern wolltest. Ich kenne das Kämpfen darum, wo du an deinem Versagen gelitten hast. Aber bitte begrenze dich nicht darauf, wie du dich selbst siehst oder was deine Herkunft dir sagt. Ich sehe dich als Fels. Und ich sage dir jetzt was im Vertrauen. In 3 Jahren wirst du mich verraten. Da wirst du richtig abstürzen. Ich habe es dir auch noch vorher gesagt und du tappst in die Falle. Aber ich sehe dich immer noch als Fels. Denn ich habe in dir den gefunden, den ich gesucht habe. Kannst du das glauben, Petrus? Kannst du es glauben? Und wenn du bei mir bleiben wirst, dann wirst du lernen, dich mehr und mehr so zu sehen, wie Gott dich sieht. Wie viel du in seinen Augen wert bist. Und dann der Nathanael. Was kann aus Nazareth schon Gutes kommen? Was kann aus Berlin-Lankwitz schon Gutes kommen, wenn das jemand dir sagt? was denkst du denn dann? Wie reagierst du denn dann? Mann, Nathanael, du bist ein eingebildeter Schnösel. Du meinst, alles wissen und verstehen zu können, aber nichts hast du begriffen. Jesus reagiert ganz anders. Siehe, ein wahrer Israelit, in dem keine Falschheit ist. Ein wahrer Israelit, einer, der voll Eifer für Gott ist. Und ja, in diesem Eifer schießt er manches Mal über das Ziel hinaus. Natürlich. Einer, in dem kein Falsch ist. Der nicht nach innen ganz anders ist als nach außen. Der aus seinem Herzen eben keine Mördergrube macht. Und ja, damit kann man andere schon mal überfordern. Aber dennoch, du bist ein wahrer Israelit ohne Falsches. Und das Herz von Nathanael geht auf. Woher kennst du mich? Was war denn die Folge? Diese beiden Männer, Petrus und Nathanael, fühlten sich durch diesen Blick Jesu und durch das, was er sagte, zutiefst angenommen. Nicht entblößt. Vielleicht kennt ihr das auch, wenn man mit Menschen zusammen ist und zunächst einmal so eine Negativtirade loslässt. Ach, der schon wieder und ach, was hier und ach, nee. Und deine Schuhe sind zu groß und ach, nee. Das ist Herz zu. Aber bei dem, was Jesus ihnen sagt, geht das Herz auf. Sie fassen Vertrauen. Und sie beginnen sich mehr und mehr mit Jesus und mit seinen Jüngern zu identifizieren. Sie sind motiviert, mit diesem Jesus durch dick und dünn zu gehen, weil Wertschätzung Flügel verleiht. Ihr Lieben, so ein erster konkreter Schritt für eine Kultur der Wertschätzung unter uns könnte folgender sein. Wenn du jemanden von uns irgendwann einmal kritisieren möchtest, soll ja hin und wieder mal vorkommen, dann bitte ich dich, dass du zunächst einmal innerlich überlegst, welche drei Dinge machen denn diese Person besonders? Bei all dem, was da vorgefallen ist, was ist das Besondere dieser Person? Drei Dinge. Wenn du nicht auf drei kommst, zwei, das ist das Mindeste. Drei Dinge oder zwei Dinge, wo du denkst, das schätzt Jesus an ihr oder an ihm. Und wenn du das hast, kleinen Tipp, dann darfst du das auch sagen. Soll gut tun. Dann sprich das aus, und zwar der Person, um die es geht. Und dann darfst du ihr auch sagen, wo du Mühe hast und wo dich der Schuh drückst. Und das Ergebnis wird sein, dass die Person Danke sagen wird. Danke, dass du mir hilfst. Du nimmst mich an. Du kommst nicht nur mit Kritik. Du lehnst mich nicht ab, sondern du nimmst mich auf. Kultur der Wertschätzung. Zweites, was wir verstehen sollen und müssen. Ehrt alle Menschen, das ist unmöglich ohne das Kreuz. Oder positiv, es ist nur möglich durch das Kreuz. Man kann ja so den Eindruck haben, dass man sagt, am Kreuz, da bekommt die Welt ihren Wert. Falsch. Sie bekommt ihn nicht dort. Aber sie kann ihn dort erkennen. Denn Gott selber sagt, Johannes sagt im Johannesevangelium, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er es nicht mehr ausgehalten hat, dass er sich derem nicht entziehen konnte, sondern dass er alles gegeben hat, dass er seinen Sohn sich vom Herzen gerissen hat und gesagt hat, ich gebe alles nur, damit diese Welt erlöst wird, weil sie so viel wert ist in meinen Augen. Jeder einzelne Mensch ist so viel wert. Das ist das Opfer Jesu, des Gottessohnes rechtfertigt. Mit anderen Worten, du bist es Gott wert, dass Jesus für dich starb. Ihr könnt jetzt euren Namen da einsetzen. Du bist es Gott wert, dass Jesus für dich starb. nicht, du wirst wertvoll, weil er für dich gestorben ist. Du bist es schon. Er hat dich geschaffen. Jeder Mensch ist es wert, dass Jesus für ihn starb. An diesem letzten Abend, den Jesus mit seinen Jüngern vor der Kreuzigung hatte, hat Jesus dem Petrus gesagt, du wirst mich gleich verleugnen. Und ein Judas war auch da in der Truppe und er hatte sich schon entschieden, Jesus zu verraten. Das ist der Sachstand. Der Rest der Jünger war völlig durch den Wind. Und dann sagt Jesus, kommt, lasst uns miteinander Abendmahl feiern. Jesus sieht in diese Herzen, er sieht, was da ist, er spürt es und er sagt, jetzt feiern wir miteinander Abendmahl. Mit anderen Worten, mein Herz ist immer noch offen. Offen für Petrus, offen für Judas, offen für dich und für dich. Mein Herz bleibt offen. Und als Bestätigung nimmt Jesus noch den Brocken Brot und taucht ihn ein und gibt ihn Judas. Das hat man für die besten Freunde gemacht am Tisch. Judas, selbst für dich ist mein Herz offen. Das ist was die Bibel Ehre nennt. Mein Herz ist immer noch offen für dich. Um Jesu willen ist es offen für dich, weil Jesu Herz für dich immer offen ist. Denn letzte Woche haben wir es gehört in der Lesung, die Liebe zieht sich nicht zurück, wenn es eng wird. Die Liebe klagt nicht an. Die Liebe sagt nicht, oh, jetzt ist Schluss. Sie bleibt zugewandt. Und wenn wir das für uns so nehmen und sagen, ja, so sollten wir leben, dann wird ganz schnell klar, nee, das können wir ja gar nicht. Kriegen wir nicht hin? Richtig, ohne Jesus kriegen wir es nicht hin. Ohne das Kreuz kriegen wir es nicht hin, weil das Kreuz dir und dir und dir und mir die Gewissheit gibt, Jesus hat dich so unendlich lieb, dass er sein Leben gegeben hat. Ich glaube, dass wir oftmals denken, weil ich so schlecht bin, musste Jesus für mich sterben. Und ja, es gibt viele dunkle Seiten in meinem Leben, vermutlich auch in deinem. Aber können wir den Gedanken mal anders denken, weil ich es Jesus wert war, hat er sogar den Tod auf sich genommen. Das ist das Kreuz. Diese Liebe ist das Reich Gottes. Jesu Herz ist immer offen für dich. Seine Liebe ist nicht irgendwann vorbei. Diese Gewissheit, unendlich von Jesus geliebt zu sein, ist für manche von uns das Geschenk eines Augenblicks. Zack, ist es da, es geht im Herzen auf. Man sagt, oh, danke Jesus, jetzt verändert es alles. Für andere ist es eher ein längerer Weg der Heilung, weil so viele Verletzungen im Herzen sind. Und wieder für andere mag es eher ein Versprechen auf die Zukunft hin sein. Es wird der Tag kommen, an dem werde ich mich nicht mehr selber schützen müssen, nicht mehr selbst in mir verrammeln müssen, weil dann die Liebe Jesu alles aufgeweicht haben wird. Das, was ich jetzt noch nicht losgeben kann, er wird es mir liebevoll aus der Hand nehmen. Denn das steht, du bist unendlich geliebt. Du bist es wert, dass Jesus für dich starb. Jesus wird immer mit dir Abendmahl feiern. Jesus heißt dich immer willkommen. Das ist seine Art, dir zu begegnen. Das ist die Art, wie er dich ehrt. Ganz zum Schluss, einen Menschen zu ehren bedeutet, ich begegne ihm so, wie mir Jesus begegnet. Ich lerne das, anderen so zu begegnen, wie Jesus mir begegnet. An der Stelle möchte ich euch ermutigen, ich nenne es nicht Hausaufgabe, obwohl es das vielleicht sein könnte. Ich möchte euch ermutigen, in den nächsten Tagen doch mal eines der Evangelien, sucht euch selber aus, welches, eines dieser Evangelien durchzulesen mit dieser Frage, wie begegnet Jesus mir persönlich? Den Menschen in diesen Geschichten, was heißt es für mich? Wie will er mir begegnen? Wie steht er vor mir? Und dann möchte ich dich ermutigen, übe dich doch darin, auf andere in dieser Weise zuzugehen. Denn wie sehr Jesus wirklich unser Zentrum ist, das merken wir daran, wie viel Wertschätzung und Ehre wir untereinander leben. Nicht bekennen, leben. Amen.